Herzlich willkommen zum Brain Snack der Rhön Stiftung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mai 2025, die neue Bundesregierung ist frisch im Amt und ich kann mir gut vorstellen, dass viele unserer Brain Snack Zuhörer sich jetzt nochmal den Koalitionsvertrag vornehmen, um zu schauen, was da eigentlich im Kapitel Gesundheit und Pflege drin steht. Denn jetzt geht es ja los mit der Regierung und der Umsetzung all dieser Dinge, die sie sich vorgenommen haben. Und da gibt es eine Stelle, die Zeile 3481, um genau zu sein. Da kommt einem im wahrsten Sinne des Wortes merkwürdiges Kunstwort vor. Es geht darum, dass eine Kommission, eine Expertengruppe prüfen soll, ob eine Maßnahme namens stambulante Altenbetreuung in die Regelversorgung überführt werden soll. Was ist denn damit gemeint? Stambulant. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie müssen nicht länger rätseln, denn bei uns zu Gast ist der Mann, der es erfunden hat, Kaspar Pfister aus Mössingen in Württemberg zugeschaltet. Herzlich willkommen zum Brainsnack.
Hallo, guten Tag.
Freut mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, um uns hier weiterzuhelfen in dieser Frage. Sie haben vor gut 20 Jahren die Altenpflegegruppe Benevit gegründet, die heute an rund 30 Standorten mehr als 2000 altenpflegebedürftige Menschen ambulant und stationär versorgt, wenn ich das so ungefähr richtig auf dem Zettel habe. Und Sie haben also stambulant sich ausgedacht. Was ist das, Herr Pfister? Können Sie es eingangs kurz erklären und dann gehen wir später Stück für Stück in die Details.
Also es ist eine Wortschöpfung vom Begriff her, nämlich zusammengesetzt aus den Begriffen stationär und ambulant. Und als wir diese Idee entwickelt haben, gab es halt irgendwann auch mal so die Frage, wie nennen wir das eigentlich und wie es mit irgendwelchen Kompromissen halt so oft ist. Irgendjemand hat dann gesagt, ja, also stambulant wäre doch schön, aber das müssen wir noch besser formulieren. Aber es ist bis heute geblieben und mir gefällt eigentlich besser der Begriff Mitmachheim.
Ein Mitmachheim. Warum? Was ist? Wer macht wobei mit bei Ihnen?
Also vielleicht zur Historie einen kurzen Ausflug. 2012 hat der Gesetzgeber im Pflegeneuausrichtungsgesetz der Trägerlandschaft, den Einrichtungen in Deutschland, den Auftrag gegeben, § 45f, entwickelt neue Modelle, neue Konzepte. Wir wissen ja nun schon viele Jahrzehnte, was Demografie heißt und was es bedeutet. Nicht nur, dass es immer mehr ältere Menschen gibt durch die Babyboomer, sondern dass durch die geburtsschwachen Jahrgänge ja uns auch dann das Personal, die Fachkräfte fehlen. Und aus diesem Denken heraus kam so die Idee, die Praxis aufzufordern, sich was einfallen zu lassen. Und das fand ich gut. Und wir haben da mal leise den Finger erhoben und am Ende des Tages wurden wir dann zusammen mit 52 anderen Modellen vom GKV-Spitzenverband, also vom Spitzenverband der Kassen, auserkoren und beauftragt, entwickelt ein Modell, das wir aus dem stationären Setting heraus, aus der Sicht der Hausgemeinschaften heraus entwickelt haben, so in der Fragestellung, was ist eigentlich der Sinn der Unterscheidung der Sektoren von stationär und ambulant, was ist da eigentlich gut und könnte man das nicht besser machen? Und wir haben uns dann damals zusammen mit vielen Beteiligten, vor allen Dingen den Pflegekassen in Baden-Württemberg unter der Federführung der AOK, dem Sozialministerium, den kommunalen Spitzenverbänden, dem Landesseniorenrat und. Also wir haben das sehr breit aufgestellt, dann eigentlich hier hingesetzt und haben uns dann die Frage gestellt, was wäre denn, wenn es jetzt keine Pflegeversicherung, keine Krankenversicherung, eigentlich nichts gäbe? Was wäre denn eigentlich gut? Was wäre denn eigentlich für die Versorgung von pflegebedürftigen Menschen im Alter eine gute Lösung? Diese Ausgangssituation war natürlich, können Sie sich vorstellen, sehr fordernd, weil in Deutschland Gesetze und Vorschriften aus dem Kopf zu bringen, ist nicht ganz trivial. Nichtsdestotrotz ist es uns gelungen, genau so vorzugehen und ein Konzept zu entwickeln, wo wir dann natürlich schon auch geprägt durch die Praxis geschaut haben, was ist denn eigentlich in den derzeitigen Versorgungssystemen gut und wie können wir die miteinander verknüpfen, damit für pflegebedürftige Menschen ja etwas anderes, etwas Besseres entsteht. Und ich formuliere es einfach mal so, pflegebedürftige Menschen leben dann in Wohngemeinschaften, also in einer WG zusammen. Jede WG hat 14 Bewohner, können auch mal 13 sein, auch mal 15, aber das ist so die Bandbreite, im Schnitt etwa 14. Jeder hat sein Einzelzimmer, es gibt dann die Gemeinschaftsräume, also die Küche, das Esszimmer, das Wohnzimmer. Und 4 solche WGs haben wir dann zusammengebunden. Und die Bewohner, Mitarbeiter und Angehörige gestalten den Alltag. Natürlich professionelle Pflege, in aller Pflegegrade, aller Situationen. Da gibt es also keine Differenzierung und keine Ausgrenzung. Auch ein Verbleiben bis zum Lebensende. Aber im Prinzip eine Gestaltung des Alltags nach den Bedürfnissen dieser Menschen und das im gemeinsamen Tun, wo jeder einen Teil, soweit er kann, mit einbringt, wo Angehörige, die können und wollen, sich mit einbringen, wo Mitarbeiter fix da sind, 24 Stunden Fachkraft, Präsenzkräfte, wo aber auch ambulante Dienste mit hinzukommen, wenn weitere Leistungen anfallen. Und ich sage mal, eine hohe Individualität, in der wir eingehen können auf die individuellen Bedürfnisse, nicht nach irgendeinem Personalschlüssel oder irgendwelchen Quoten, sondern nach den Bedürfnissen des Menschen. Letztendlich eben auch in Ergänzung dessen, was man selber tut, was Angehörige tun, das, was Welt, machen wir professionell hinzu und insgesamt auch eine Qualitätssicherung, die eben alle Anforderungen erfüllt. Eine neue Wohnform.
Eine neue Wohnform. Herr Pfister, das hört sich erstmal, wie soll ich das jetzt sagen, harmlos an, aber Sie kommen, wenn Sie es überschlagen, ja auf enorme Potenziale an Personal und Geld, das damit sich einsparen ließe. Das habe ich, glaube ich, so richtig verstanden. Wo kommen diese hohen, hohen Beträge? Also es ist von nicht nur vielen Millionen, sondern sogar von Milliarden die Rede, wenn wir es skalieren, wie man in der Industrie gern sagt. Wo kommt das denn her?
Also man muss vorweg schicken, dass wir begonnen haben eigentlich mit der Fokussierung, wir wollen eine bessere Qualität. Es war also kein Konzept, das man jetzt aufgesetzt hat, wir wollen Geld sparen. Nichtsdestotrotz haben wir in Deutschland und im Sozialsystem so einen eigenartigen Automatismus. Man glaubt, Qualität entsteht nur durch Geld. Also mehr, bessere Qualität, mehr Personal, mehr Geld. Also dieses Addieren von Ressourcen. Und das ist kein guter Ansatz und kein richtiger Ansatz. Es gibt genügend Studien, dass wir in Deutschland ein Gesundheitssystem haben, das mit zu den teuersten der ganzen Welt gehört. Aber wenn man die Effizienz anschaut, dann sind wir bei weitem nicht spitze, sondern im Gegenteil, es versandet vieles in Strukturen und in Dinge, die nicht beim Patienten, beim Klienten, beim Bewohner ankommen. Dadurch, dass wir hier jetzt außerhalb jeglicher Quoten und Schlüssel definiert haben, was brauchen wir denn an Personalressourcen für die Grundleistung, für eine 24-Stunden-Abdeckung, für die Sicherung der Qualität. Und wann müssen welche Mitarbeiter da sein, um diese Grundsicherung, um diese Qualitätssicherung zu ermöglichen? Da komme ich zu einem völlig anderen Personalmix, zu völlig anderen Aufgaben, wie jetzt landesweite Schlüssel oder Quoten. Dadurch, dass wir die Bewohner motivieren und unterstützen, dass sie wieder Aufgaben übernehmen, passiert halt, dass sie die Muskulatur wieder stärken, dass Sehnen wieder gelenkiger werden, dass kognitive Fähigkeiten wieder zurückkommen. In dem Moment, wo Menschen eine Aufgabe haben, sich wieder wertvoll fühlen, sie wieder wichtig genommen werden, haben sie eine gewisse Motivation. Und wie oft höre ich gerade auch in diesem Konzept, ja, darf ich das? Also 90-Jährige fragen, ob sie den Kühlschrank aufmachen dürfen. Muss man sich mal vorstellen. Aber auch dann wieder das Gefühl zu geben, dass sie es auch können, egal was da am Alltag anfällt, von Wäsche waschen, von mitkochen, Tischdecken, Blumen gießen, Holzofen bestücken, all das, was so der Alltag ausmacht. Und jeder Bewohner hat eine Aufgabe, die er auch verantwortlich wahrnimmt. Und das gibt Motivation. Das ist das eine. Das heißt, wir müssen gar nicht mehr so viel machen wie in einer klassischen Einrichtung, wo Menschen einfach einziehen und sagen, so, jetzt macht mal. Ne? Angehörige, die einmal in der Woche, zweimal die Woche zum Besuch kommen, die kommen nicht nur da, kommen und sitzen da und ja, versuchen jetzt die Zeit irgendwie totzuschlagen. Was redet man da nach einer halben Stunde? Sondern Angehörige übernehmen die Zimmerreinigung, versorgen die Wäsche, also sind mit eingebunden. Und der, ich sag mal, eigentlich wichtige Effekt ist der psychologische, was da passiert zwischen Angehörigen und Bewohnern, was es wieder für die Bindung bedeutet, für die, also man ist nicht abgeschoben und Angehörige sind nicht irgendwo außen vor, sondern sie können weiterhin etwas tun. Und diese Qualitätsverbesserung führt natürlich auch zu Kosteneinsparungen. Das heißt, Leistungen, die Angehörige, die Bewohner machen, die müssen wir nicht tun. Und etwa die Hälfte der Bewohner dieser Einrichtung übernehmen Angehörige Leistungen, bekommen dafür auch Pflegegeld. Wir haben auch fünf, sechs Bewohner, die sagen, die Wäsche versorgen, das kann ich selber. Oder das Zimmer aufräumen, das kann ich selber. Wir sichern die Qualität, also was Angehörige, Bewohner, ambulante Dienste tun, dafür sind wir qualitativ verantwortlich. Das heißt, da kann man jetzt auch nicht irgendwo schludern, sondern das stehen wir schon da. Und im Endeffekt bedeutet das, dass sich die Eigenanteile um bis zu 1.000 € verringern pro Monat. Das heißt, die Eigenanteile sind günstiger. Und also das BMG oder IGES hat errechnet, dass im Vergleich zu stationären Einrichtungen die Pflegeversicherung ca. 5.000 € im Vergleich pro Jahr einspart. Und jetzt ist es einfache Mathematik, würde man dieses System auf alle Einrichtungen ausrollen, das geht natürlich jetzt nicht trivial und von heute auf morgen, aber nehmen wir mal das Ziel uns vor Augen und sagen, dieses Konzept, dieses System wäre in allen Pflegeeinrichtungen in Deutschland in ein paar Jahren existent. Das heißt, 800.000 Menschen, die rund in Pflegeeinrichtungen wohnen, mal 5.000, das ist einfache Mathematik mit vielen Nullen, das gibt 4 Milliarden.
Das wäre ein ganzer Batzen, Herr Pfister. Bis jetzt sind es ungefähr 60 Menschen, die so leben, richtig? Das ist in einem Haus bei Ihnen in der Rheinaue in Wiel.
In Wiel am Kaiserstuhl, genau, es sind vier Wohngemeinschaften mit 56 Bewohnern, exakt.
Und dort probieren Sie das aber schon, oder was heißt probieren Sie? Machen Sie es seit vielen, vielen Jahren mittlerweile, heißen aber immer noch Modellprojekt. Das ist richtig so.
Jein, also wir haben 2014 damit begonnen. Zunächst war die Theorie, die Konzeptentwicklung 2016, im Juni 2016 haben wir dann die Theorie in die Praxis umgesetzt. Und das ist für mich so ein wichtiges Moment. Was nützt uns alle Papiere, Theorien, Ideen? Sie müssen sich in der Praxis bewähren. Und das war für mich eigentlich der wichtigste Effekt. Aber das machen wir ja jetzt fast 9 Jahren, seit Juni 2016. Wir wurden ja, ich glaube, fünf, sechs Mal evaluiert von unterschiedlichen Institutionen. Wir waren dann immer Modellvorhaben, ne, 45F, dann 18 Absatz 3. Also wir sind von Modell zu Modell geangelt. Wir waren dann geschlossen, also dann war Ende Gelände und dann ging es weiter. Und jetzt zum Ende 2024, nach 5 oder 6 Verlängerungen der Modellphase, gab es keine rechtliche Grundlage mehr, weiterhin Modell zu sein. Irgendwann hört es halt auf. Und dann haben wir uns dann doch so kurz vor knapp mit Land und Kassen und BMG geeinigt, dass wir jetzt ab 1.1. eine reguläre Einrichtung sind mit einem regulären Versorgungsvertrag, integrierter Versorgungsvertrag. Insofern sind wir jetzt nicht mehr Modell, wir sind Regelversorgung, aber nur einmalig. Und derzeit diskutiere ich jetzt mit den Kassen und auch mit dem Ministerium, warum können wir das, was in einem Fall eine rechtliche Grundlage gefunden hat, nicht auch auf andere Standorte übertragen.
Diese Erfahrung von Modell zu Modellvorhaben sich zu hangeln, die haben Sie, glaube ich, gemeinsam mit vielen anderen, die Ideen haben und dann irgendwann an diese Wand laufen, dass man in die Regelversorgung eben nicht so leicht hineinkommt in Deutschland. Bestimmt gibt es da auch Hürden, die total gerechtfertigt sind. Wo sehen Sie im Moment eigentlich die größten, ja, Steine im Weg dafür?
Also das Besondere ist ja, dass in diesen 9 Jahren es sich gezeigt hat, dass es funktioniert, dass alle Studien belegt haben, es ist richtig und es sind alle Beteiligten vom Ministerium bis Kassen hier in Baden-Württemberg, von allen, die damit zu tun haben, Landkreis, Kommune, Mitarbeiter, Bewohner, Angehörige, alle sagen fachlich, praktisch richtig. Was fehlt, ist angeblich die Rechtsgrundlage. Also wir sind ja bei dieser berühmten Bürokratie, die ja alle irgendwo als übergriffig empfinden, aber es wird dann immer spannend, wenn es konkret wird. Ja, und wenn es konkret wird, dann kommt immer, ja, wir brauchen eine Vorschrift. Also ich brauche keine Vorschrift, aber unser System braucht eine Vorschrift. Und es ist in diesen 9 Jahren nicht gelungen, das SGB XI, die Pflegeversicherung, durch einen Satz, durch 2 Sätze von mir aus zu erweitern oder zu ergänzen. Da steht nur drin, stammambulant ist zulässig. Es geht um Papier, es geht um Buchstaben. Es geht nicht um Fakten, sondern um ja, Theorie. Und das ist schon für mich eigentlich eine Krux, weil wenn wir, was alle wissen, was alle bestätigen, dass wir neue Wege finden und gehen müssen, dass wir mit den alten Systemen so nicht weitermachen können. Die Rahmenbedingungen haben sich grundlegend geändert. Wir können auch nicht permanent die Sozialabgaben erhöhen. Ne? Jetzt sind wir bei 42%, demnächst bei 50%. Ja, wie soll denn das funktionieren? Also wir brauchen neue Wege. Und da muss man auch im Klaren sein, es werden wenige bereit sein, 9 Jahre Modell zu machen, weil das kostet Zeit, Geld und Energie. Deswegen habe ich schon vor längerer Zeit vorgeschlagen, eigentlich eine Regelung im Gesetz aufzunehmen, dass neue Modelle, die 5 Jahre in der Praxis sich bewährt haben, die durch neutrale, externe, anerkannte wissenschaftliche Institute, von mir aus auch im Auftrag von Bürokratie, also von Ministerien und so weiter, evaluiert sind und dort für positiv sind, dass die automatisiert in eine Regelversorgung übergehen. Also wir brauchen einfach den Mut, und das ist für mich der Knackpunkt, wir brauchen Mut und Vertrauen in die Basis, an die Praxis, damit wir auch tatsächlich in die Lage versetzt werden, neue Wege auszurollen. Die beste Idee nützt nichts, wenn sie in der Praxis nicht umgesetzt wird.
Das ist der Unternehmergeist, der aus Ihnen spricht, und der trifft auf den ja, Geist vielleicht von Bedenkenträgern oder von Erbsenzählern, wie immer Sie es sagen wollen, aber wir wollen die gar nicht diskreditieren, sondern wollen ja noch mal kurz darauf eingehen. Sie haben selber angeschnitten, die Frage, ist das Zimmer denn dann auch so sauber, wie wir es gerne haben wollen, wenn das der Angehörige, der Neffe, die Nichte, der Sohn macht und nicht ein Profi? Ist die Wäsche dann gemäß ISO irgendwas? Ich kann mir schon die Vorschriften denken, wie sie heißen könnten dafür. Wie stellen Sie das denn sicher?
Also zum einen würde ich mal schon in Frage stellen, ist es immer garantiert, dass die Profis es besser machen wie die anderen oder wie die Angehörigen oder wie Ehrenamtliche? Also da gibt's natürlich eine Professionalität, ja, das ist richtig und das soll ja auch nicht in Abrede gestellt werden, aber es gibt keinen 100%igen Automatismus. 80% der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland werden zu Hause von Angehörigen versorgt. Also das sollte man nicht unterschätzen, was da ein Potenzial da ist. Wir stellen sicher, indem wir natürlich 24 Stunden Fachkräfte vor Ort haben, Mitarbeiter vor Ort haben, dass wir haben ein eigenes Qualitätsmanagement und schauen da drauf. Und wenn jetzt jemand das Zimmer nicht sauber macht oder die Wäsche nicht reinigt oder nicht richtig macht oder auch andere Dinge tut, dann intervenieren wir. Wir haben in allen Verträgen eine Klausel mit aufgenommen, dass wenn die Qualitätskriterien nicht erfüllt sind, wir sofort diese Leistung übernehmen können und sagen können, als Angehörige, du hast es das Zimmer nicht sauber gemacht, das hast du beim zweiten Mal nicht gemacht, beim dritten Mal werden wir es ab sofort selber machen und dann auch in Rechnung stellen. Also da haben sich Juristen sehr umfangreich Gedanken gemacht, wie man hier die Risiken absichern kann. Das ist auch Inhalt. Aber ich betone nochmals, wir brauchen einfach auch den Mut, neue Wege zu gehen. Und wenn wir immer nur nach dem schauen, was eventuell schiefgehen könnte, wenn wir das als Leitschuh nehmen, dann kämen wir eigentlich wieder zurück zum Holzvergaser oder in die Steinzeit. Ideen und neue Entwicklungen, Erfindungen sind nur durch den Mut und durch das Vertrauen entstanden. Und natürlich haben wir auch vereinbart, dass alle externen Kontrollen wie Gesundheitsamt, wie Lebensmittelkontrolle, wie Heimaufsicht, wie medizinischer Dienst dort genauso tätig sind und genauso dieser behördliche Kontrollsystematik dort auch gilt.
Jetzt ist Ihre Stichprobe noch nicht so riesengroß mit 56 Bewohnern, aber dennoch würde ich Sie fragen, für was entscheiden sich denn sozusagen viele Bewohner und ihre Familien, was sie da, ja, ich stelle mir es vor wie ein Menü, auf dem man etwas ankreuzen, abhaken oder durchstreichen kann, was man eben nicht an Leistung von ihnen bezieht, sondern selber erbringt. Was sind denn die typischen, Sie haben Zimmer aufräumen genannt, Wäsche, sind das die beiden, die weit verbreitet sind und wenn ja, wie weit und was gibt es womöglich sonst noch?
Also das sind sicherlich die Hauptbereiche. Wir haben ja auch bestimmte Bereiche ausgeklammert, also Medikamentenmanagement, Insulin, Stützstrümpfe und also die komplette Behandlungspflege. Das liegt bei uns, weil das können nur Profis machen, wobei wir durchaus auch schon mal Angehörige haben, Krankenschwester, die dann auch gesagt hat, die Medikamentengabe übernehme ich, aber natürlich dann auch unter der Aufsicht von den Fachkräften. Die Essensversorgung ist eine Grundleistung. Die Reinigung und Pflege der Allgemeinflächen ist eine Grundleistung. Ansonsten ist es, was die Eigenleistungen anlangt, sehr flexibel. Wie gesagt, die Schwerpunkte liegen schon in der Zimmerreinigung und in der Wäscheversorgung, wobei wir beispielsweise bei der Zimmerreinigung auch Gerätschaften zur Verfügung stellen. Wir haben sehr spezielle Bodenbeläge, textile Bodenbeläge, da braucht es entsprechende spezielle Geräte. Die muss man schon erklärt bekommen, wie das funktioniert. Man muss auch beim Waschen der Wäsche bestimmte Hygieneregeln beachten. Was ist denn, wenn sie kontaminiert ist und Erkrankungen, Verkeimungen vorliegen? Also das stellen wir sicher. Aber es gibt bis hin zu auch jetzt in der Morgentoilette, dass wenn die Tochter sagt, ja, ich komme jetzt zweimal in der Woche morgens um 7:30 vorbei, das passt in meinen Berufsalltag. Und dann helfe ich meiner Mutter bei der Morgentoilette, beim Aufstehen, beim Toilettengang, beim sich waschen, beim sich ankleiden. Das muss man ein Stück weit immer individuell anschauen, welche Hilfsbedürftigkeit liegt denn vor, was können Angehörige tatsächlich tun. Also wir vergewissern uns auch, dass die Angehörige das auch können. Manchmal macht man das auch begleitend gemeinsam. Und insofern gibt es eine Vielzahl von Dingen, die sehr individuell sind. Ja, und es gibt auch die Situation, dass da auch Angehörige sagen, so, jetzt ist es Ostern, jetzt möchte ich gern für 2 Wochen in den Urlaub. Dann sagen wir, okay, in der Zeit übernehmen wir alles. Ne? Und wenn sie dann wieder zurückkommen, dann kann der Angehörige wieder weitermachen. Es ist auch so, dass ja dann, wenn Menschen dann auch in die Sterbephase kommen, dass dann vielleicht dann Eigenleistungen nahezu ganz ausfallen. Aber wir sind in der Lage, eben mit den Angehörigen, mit den Bewohnern, im täglichen Kontakt hier einfach wesentlich individueller auf die Bedürfnisse einzugehen, als es in den klassischen Strukturen möglich ist. Der Beratungsaufwand ist größer, gar keine Frage, aber es ist ein anderes Team, weil die Angehörigen zum Team der Pflege dazu kommen. Das ist eine gemeinsame Ausrichtung. Wir wollen gemeinsam dafür sorgen, dass pflegebedürftige Menschen es gut haben.
Also wirklich eine individuelle Vertragsgestaltung dann auch am Ende, ja. Und die sich auch womöglich im Wochentakt ändern kann oder im Monatstakt, je nachdem.
Also ja, also das ändert sich, wobei es nicht tagtäglich ist. Wir haben zum Beispiel bei der ambulanten Versorgung, also bei dem, was zusätzlich notwendig ist, eine mit den Kostenträgern eine Stundenvergütung vereinbart. Dass wir jetzt nicht nach Modulen abrechnen, sondern nach Zeit. Und natürlich ist der Bewohner beispielsweise heute gut drauf, dann geht die Morgentoilette von mir aus in 20 Minuten. Ja, und am anderen Tag fühlt er sich nicht so gut, hat irgendwo schlecht geschlafen. Ja, okay, dann brauchen wir 40 Minuten. Da werden wir jetzt nicht die Dinge ändern, sondern da betrachten wir schon einen gewissen Zeitraum. Was ist jetzt der durchschnittliche Aufwand? Und wenn sich dieser durchschnittliche Aufwand verändert, ja, dann muss man miteinander reden, muss das eine oder andere modifizieren. Aber jetzt nicht wegen jeder Änderung gleich nach neuem Vertrag oder neuer Vergütung rufen, sondern da einfach auch eine gewisse Toleranz zu haben. Und was schon, ich sag mal, der Schlüssel war, dass wir von Anfang an vereinbart haben, Kostenträger, Kassen, Sozialhilfe und wir vertrauen uns. Wir gehen nicht davon aus, dass der eine nur seine eigenen Interessen verfolgt zulasten des anderen, sondern alle haben wir das gleiche Interesse. Und das hat sich jetzt auch in den 9 Jahren absolut bestätigt. Die Kassen haben ja nun auch jetzt 9 Jahren die Zahlen beobachtet und können eindeutig sagen, ja, es ist ein funktionierendes System, es führt zu Kosteneinsparungen und es sichert gute und sogar bessere Qualität. Und ja, man muss dann natürlich schon auch Regularien finden gegen die sogenannten schwarzen Schafe, die es aber im regulären System ja auch gibt, ne? Und wir haben es ja auch trotz aller Kontrollflut jetzt auch nicht geschafft, alle Fehler im jetzigen System zu eliminieren. Das wird uns auch künftig natürlich passieren, dass da auch mal ein Fehler passiert. Aber damit müssen wir vielleicht auch professionell und vernünftig umgehen und immer wieder auch abwägen, mit welchem Kontrollmechanismus erreichen wir denn welches Ziel. Und dann sind wir doch so alle miteinander so mutig, wenn wir erkennen, dass etwas sich in eine falsche Richtung entwickelt, dann korrigieren wir das. Also in diesen 9 Jahren haben wir die ein oder andere Stellschraube nachjustiert, weil sich in der Praxis bestimmte Dinge einfach anders dargestellt haben, verändert haben.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ist es jetzt reif genug, um es in die Fläche zu bringen, würden Sie sagen? Und für wie viele, vorhin haben wir mal sehr großzügig gerechnet, dass ja auf alle 800.000 Bewohner der Altenpflegeheime in Deutschland anzuwenden. Aber was sagt die Praxis, für wie hoch ist der Prozentsatz, der das in Anspruch nimmt?
Also das kann ich nicht sagen. Das da auch schwer, das wirklich jetzt mal also vernünftig und gesichert irgendwo da eine Zahl zu nennen. Fakt ist, dass ich aus dem ganzen Bundesgebiet seit Jahren Anfragen bekomme von anderen Trägern, die das gerne machen würden. Und dann manchmal auch sehr einfach sagen, ja, wir würden gerne eine Besichtigung machen und dann machen wir das auch. Also so geht's nicht. Also man kann nicht nur sagen, man besichtigt das und dann hat man das. Das ist schon nicht gerade trivial, das alles umzustellen. Die Baulichkeit muss stimmen, die Mitarbeiter, da braucht es eine andere Konzeption, eine andere Schulung. Das ist sehr schulungsintensiv, gerade für die Mitarbeiter mit dieser Rolle dann auch klarzukommen. Aber es gibt viele unterschiedliche Träger, die das machen wollen. Wir würden gerne das in allen unseren Bestandseinrichtungen ausrollen und umstellen. Und ich habe derzeit so 10, 11 Kommunen, die sehr intensiv drängen, dass in ihren Gemeinden, in ihren Städten eine solche Einrichtung entsteht, weil der Bedarf ist massiv vorhanden. Und ich wäre bereit oder bin in der Lage, jetzt etwa 500 Plätze in konkreten Projekten, in konkreten Standorten zu realisieren unter dem stammambulanten Konzept. Investitionsvolumen etwa 100 Millionen. Und wenn die Politik mich dann fragt, ja, wir hätten gern, was brauchen Sie denn für Fördergelder? Dann sage ich nichts, ich will keine Fördergelder, ich will nur die Erlaubnis, dieses Konzept machen zu dürfen. Also einfach nur ein Ja, du darfst, oder ja, wir erlauben und ich werde 100 Millionen investieren.
Das ist mein Wort, Herr Pfister. Wie gut kennen Sie denn schon Frau Waken, die neue Gesundheitsministerin?
Gar nicht. Mir völlig unbekannt. Habe jetzt erfahren, dass sie ja Geschäftsführerin der CDU Baden-Württemberg war, also meinem Heimatland. Aber mir ist sie nicht bekannt. Insofern kann ich dazu nichts sagen, aber es gibt bereits Gespräche. Es gibt ja seit 5, 6 Jahren 34 Bürgermeister, Oberbürgermeister, die sich sehr intensiv und jährlich für dieses stammambulante Konzept einsetzen, laufen Briefe schreiben an Landes- und Bundesminister, Abgeordnete und sagen, wir wollen das haben. Das machen die ja auch nicht aus Jux und Tollerei. Also die machen das aus einer Überzeugung. Und da gibt es jetzt schon einige, die gesagt haben, ja, wir kennen die neue Gesundheitsministerin und da wollen wir jetzt mal schnell schauen. Wobei ich halt die Sorge habe, dass auf die Gesundheitsministerin viele jetzt einstürmen mit vielen Forderungen, weil man einfach auch sagen muss, dass in der Vergangenheit auch vieles einfach nicht realisiert wurde. Speziell in der Altenpflege sind Dinge versprochen worden. Es wurde ja vom Herrn Minister AD Lauterbach ja noch im Sommer letzten Jahres gesagt, stammambulant kommt. Es kam halt nicht. Und gerade jetzt die Pflege braucht dringend Maßnahmen, aber andere sehen das natürlich genauso. Und jetzt hoffe ich, dass durch die Aufnahme auch im Koalitionsvertrag mit dem Begriff ja auch schon ein Punkt gesetzt wurde. Also ich kann mich nicht entsinnen, dass in irgendeinem Koalitionsvertrag der Bundesrepublik Deutschland jemals so eine konkrete Konzeption oder Definition aufgenommen wurde. Das macht Hoffnung. Sorgen macht mir wiederum, wenn ich dann sehe, dass man seit einer Bund-Länder-Kommission muss jetzt das wieder beurteilen, zum Donnerwetter nochmal. Seit 9 Jahren machen wir das. Wissenschaftliche Evaluierungen ohne Ende. IGES hat auf 250 Seiten alle Eventualitäten geprüft, hatte den Auftrag, alle möglichen Fehler zu suchen. IGES sagt, wir haben 1 Jahr lang gesucht, wir haben keine gefunden, deswegen empfehlen wir, ja, was will man jetzt nochmals prüfen? Zum Donnerwetter, ich wiederhole mich, wir müssen endlich mal in die Umsetzung kommen und nicht in die permanente Prüfschleife.
Herr Pfister, das war das flammende Plädoyer zum Schluss. Die Altenpflege hat unter den vielen Problemen, die die Koalition zu lösen hat, ja den Vorteil, dass die Problematik eigentlich ganz gut zu prognostizieren ist. Wir wissen alle um die demografische Entwicklung. Es ist keine Raketenwissenschaft, aber es fehlt an Taten, um dem zu begegnen. Das
Wenn Sie ein Wort noch gestatten, was mir sehr wichtig ist. Ja, also ich kann das nur bestätigen, was Sie sagen. Was ich aber vermisse, ist, dass eigentlich die Politik, vielleicht auch unsere Gesellschaft, erkennt, welche ganzheitliche Bedeutung da dahinter liegt. Wenn wir das Thema der Pflege nicht anders lösen, besser lösen, dann werden wir grundlegende Schwierigkeiten bekommen. Wie will denn eigentlich die Fachkraft, die die Wirtschaft braucht, wenn die zu Hause bleibt, um Vater oder Mutter zu pflegen, ist es ja gut gemeint, aber dann fehlt sie in der Wirtschaft. Wenn wir so weitermachen, dann werden die Sozialabgaben nicht auf 42% bleiben, sondern die werden weiter steigen. Die Wirtschaftsverbände fordern jetzt, dass man wieder zu 40% zurückkommt. Kann ich ja nachvollziehen, aber das ist natürlich ein Irrtum. Also zurück wird es nicht gehen. Aber damit es nicht weiter steigt, brauchen wir genau solche Konzepte, die mit den Ressourcen, die wir haben, effizient umgehen. Also wenn wir es nicht schaffen, dieses Thema zu lösen, und heute ist jede Familie, die ich kenne, in Deutschland mit dem Thema konfrontiert, dann werden uns einerseits die Fachkräfte fehlen, weil sie zu Hause bleiben, um Eltern zu pflegen, oder die Sozialabgaben werden so steigen, dass Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig ist im Verkauf ihrer Produkte. Also wir müssen dieses Thema als Fundament für Wirtschaft und Gesellschaft so schnell wie möglich und so gut wie möglich lösen.
Es ist Stoff genug für ein Mehrgangmenü, aber bei uns soll es ein Brain Snack bleiben, Herr Pfister. Deshalb an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Wir empfehlen Frau Wagen, der neuen Gesundheitsministerin, Zeile 3481 im Koalitionsvertrag. Mit diesem Brain Snack weiß sie dann auch schon mal in groben Zügen, was hinter dem Kunstwort Stambulant steckt. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit.
Dankeschön.